Herzlich willkommen zu einigen Minuten Geschichte. Heute soll es gehen um den 17. Juni 1953 in Görlitz.
Görlitz am 17. Juni 1953. Durchsage durch den Stadtfunk. Der sowjetische Kommandant setzt in Anbetracht der Unruhen die Stadt Görlitz in Belagerungszustand und befiehlt den Menschen umgehend auseinanderzugehen. Sämtliche Ansammlungen sind verboten. Verhandlungen können nur im Rathaus mit Delegierten bzw. Vertretern geführt werden.
Diese Worte vernahmen die Görlitzer Bürger am 17. Juni 1953 im Radio. Doch wie kam es dazu? Welches waren die Hintergründe und welches waren die Folgen dieses wichtigen historischen Ereignisses? Mit diesen Fragestellungen haben sich zwei Workshops im Internationalen Begegnungszentrum St. Marienthal auseinandergesetzt. Das Besondere daran, an den Workshops haben Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen aus Ostsachsen teilgenommen. Gemeinsam haben sie Orte des Widerstandes dieses historischen Ereignisses in Görlitz besucht. Sie haben in den Workshops über das damalige Ereignis gesprochen und diskutiert und sie haben gemeinsam darüber diskutiert, welche Folgen dieses Ereignis für unser heutiges Zusammenleben und für unsere Demokratie hat. Doch wie kam es zu der Situation 1953? Mit der Gründung der DDR 1949 hatte sich die politische, aber auch die wirtschaftliche Situation ständig zugespitzt. Das tägliche Leben war gekennzeichnet von politischer Repression sowie von Mangelwirtschaft. Im Juni 1953 wurden unter anderem die Arbeitsnormen erhöht. Dies führte zu Protesten, unter anderem durch Bauarbeiter in Berlin. Am 17. Juni 1953 sprangen diese Proteste auch auf Görlitz über. Neben der wirtschaftlichen Situation war es vor allen Dingen der fehlende Wohnraum, der zu großer Unzufriedenheit führte. Nach 1945 waren viele Flüchtlinge nach Görlitz gekommen. Für sie fehlte Wohnraum, aber auch Arbeit. Zudem wurde die politische Situation als besonders unerträglich empfunden. Und so kam es auch hier in Görlitz zu ersten Arbeitsniederlegungen am Morgen des 17. Juni 1953.
Dresden, den 17.06.1953. an die Hauptverwaltung Deutsche Volkspolizei, Operativstab Blitzfernschreiben, Berlin. Der volkseigene Betrieb LOWA Görlitz hat die Arbeit niedergelegt. Die 600 Arbeiter des Werkes 1 marschierten geschlossen nach dem Werk 2. Die Arbeiter des Werkes 2 schlossen sich an. Jetzt marschieren insgesamt 1000 Arbeiter zum volkseigenen Betrieb EKM, um die Arbeiter ebenfalls zur Demonstration aufzufordern. Es besteht die Absicht, nach dem Leninplatz zu marschieren, unter der Losung, wir erklären uns solidarisch mit den Arbeitern in Berlin. Transparente werden nicht mitgeführt. Wenn sich die Arbeiter des volkseigenen Betriebes EXM anschließen, wächst die Zahl auf 1700. Die Partei ist verständigt. Instrukteure unter Leitung des ersten Sekretärs sind entsandt, um den Werktätigen zu sprechen. Und alle anderen. Die Abteilung K ist zum Schutz der Funktionäre eingesetzt. MFS schaltet sich ein. Die Arbeitsniederlegung begann am 17.06.1953, 9.45 Uhr.
Doch die Arbeiter aus den Betrieben waren nicht alleine. Tausende von Menschen strömten in die Innenstadt, um gemeinsam zu demonstrieren. Ganz Görlitz war auf den Beinen. Im Laufe des Vormittages wurde die Situation für die Regierenden immer unübersichtlicher. Inzwischen zogen die Protestierenden vom Görlitzer Obermarkt, auf dem die erste Demonstration stattgefunden hatte, hin zur Innenstadt, zum Rathaus. Inzwischen gab es auch erste politische Forderungen. So forderten die Demonstranten den Rücktritt der Regierung, freie und geheime Wahlen sowie die Absetzung des Partei- und Gewerkschaftsleiters sowie des Personalleiters des VB Maschinenbau EKM Görlitz.
10.30 Uhr, Anweisung von der HVDVP Berlin. Alle VP-Angehörigen der administrativen Abteilung, der BDVP und der VPKA sofort auf die Straße. Durchführung von Kontrollen und Streifendienst. Die Politstellvertreter sollen jede Maßnahme ergreifen, um die Genossen über die Lage aufzuklären und die Genossen zur Brechung des Widerstandes zu überzeugen. In 2 Stunden erscheint ein neues Berichtsschema, das heute Abend 20 Uhr erstmalig in Berlin sein soll.
In der Folge überschlagen sich die Ereignisse. Die Demonstrierenden wählen ein eigenes Stadtkomitee. Dieses soll zukünftig die Stadt nach der Machtübernahme leiten. Zudem wird die Freilassung der politischen Gefangenen verlangt. Eine Gruppe von Demonstranten begibt sich zum Gefängnis am Postplatz. Dieses wird gestürmt und die Gefangenen werden durch ein Schreiben vom Oberbürgermeister Ehrlich befreit. Insgesamt können 130 Gefangene befreit werden. Weiterhin werden die Zentralen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der SED, sowie der Kreisstelle des Ministeriums für Staatssicherheit gestürmt. Die Demonstranten übernehmen die Macht in Görlitz. Da die SED um ihre Macht fürchtet, holt sie die sowjetische Armee zur Hilfe. In Görlitz wird ab 14 Uhr der Ausnahmezustand verhängt. Gemeinsam patrouillieren Polizisten und Soldaten auf den Straßen, um Demonstrationen zu verhindern. Es ergeht der Befehl Nummer 1 an die Streitkräfte der Garnison Görlitz. Kategorisch verboten sind Demonstrationen, Versammlungen und Kundgebungen sowie andere Ansammlungen der Bevölkerung. Die Tätigkeit der Kinos, Theaters und Gaststätten wird ab 21 Uhr eingestellt. Der Straßenverkehr ist der Bevölkerung nur in der Zeit von 6 bis 21 Uhr gestattet. Nach dieser angegebenen Zeit ist das Betreten der Straße verboten. Es wird der Bevölkerung gedroht, dass eine Übertretung dieses Befehls nach den strengen Gesetzen des Ausnahmezustandes bestraft wird.
Befehl des Militärkommandanten, umgehend die Arbeit aufzunehmen. Die Arbeiter und Werksleiter sind davon in Kenntnis zu setzen, dass dieser Aufforderung umgehend Folge zu leisten ist. Unzulässig sind Diskussionen, Versammlungen und Kundgebungen. Der Streik wird als konterrevolutionäre Maßnahme beobachtet und betrachtet und die Aufrührer werden an Ort und Stelle erschossen. Dieser Text ist bekannt zu geben durch den Stadtfunk mit Ausnahme des Passus vom Erschießen. Die Erschießungen erfolgen im Werkshof. Der erste Befehl ist nochmals überall durchzugeben.
Auch in anderen Orten der Oberlausitz wird demonstriert. In vielen Orten werden gleichfalls wie in Görlitz Einrichtungen der SED, der FDJ oder der Staatssicherheit gestürmt. Ein solcher Ort ist Niesky.
17.06. Rauchbach. Die Bezirksleitung Dresden meldet. In Niesky 50 Mann Volkspolizei aus Bautzen eingetroffen. Die Staatssicherheit ist von Raudis gestürmt worden. Dabei sind die Waffen geraubt worden. Der Rädelsführer ist der Fotograf Markwirt. Er hat sich eine Pistole genommen, hat alles fotografiert. In der Staatssicherheit ist alles demoliert. Die Genossen von der Staatssicherheit sind in den Hundezwinger eingesperrt worden. Dort sollten sie ein rotes Fahnentuch auffressen. Markwirt hat sie mit der Pistole bedroht. Markwirt hat seinen Wagen vor der Wohnung stehen und ladet seinen Besitz ein. Er wird verdächtigt, dass er mit abhauen will. Die VP ist verständigt. Es wird versucht, seiner habhaft zu werden.
Letzten Endes gewinnt die Polizei zusammen mit der sowjetischen Armee die Oberhand. Mindestens 34 Demonstranten, Passanten und Zuschauer werden am 17. Juni und den Tagen danach bis zum 23. Juni erschossen. Die Täter waren Volkspolizisten und sowjetische Soldaten. Manche Opfer starben auch an den Folgen der ihnen zugefügten Schussverletzungen. Über 15.000 Menschen wurden in den Monaten danach verurteilt. Viele kommen ins Gefängnis. Es dauerte fast 40 Jahre, bis das Volk der DDR seine Freiheit erkämpfte. Im November 1989 stürzte es die kommunistische Diktatur. Ein Jahr später, am 3. Oktober 1990, erfolgte die Wiedervereinigung des deutschen Volkes. Die Geschichte des 17. Juni 1953 wurde von den Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in zwei Workshops im Jahre 2024 in der Stiftung IBZ diskutiert. Wichtig war es dabei, neben der Auseinandersetzung mit der Geschichte des 17. Junis, die Selbstbefähigung der Teilnehmenden zu stärken. Selbstbefähigung bedeutet, die eigenen Stärken zu erkennen und selbstbestimmt zu handeln. Für Menschen mit Beeinträchtigung ist Selbstbefähigung ein wichtiger Schritt zu mehr Teilhabe und Unabhängigkeit im Alltag. Es geht darum, eigene Entscheidungen zu treffen, Bedürfnisse klar zu äußern und sich für die eigenen Rechte einzusetzen. Dabei spielen barrierefreie Informationen, unter anderem durch solche Workshops wie in der Stiftung IBZ, eine zentrale Rolle. Selbstbefähigung stärkt das Selbstvertrauen und zeigt, jeder Mensch hat das Recht, sein Leben aktiv und selbstbestimmt zu gestalten. Diese Selbstbefähigung zeigt sich auch im engagierten Mitdiskutieren sowie in der Reflexion der Ereignisse durch die Teilnehmenden. So Norman Sass, einer unserer Teilnehmenden an den Workshops.
Also, der Ausnahmezustand in Görlitz wurde um 14 Uhr verhängt. Da hat die russische Besatzungszone den Ausnahmezustand verhängt. Das bedeutete, ab 21 Uhr durfte keiner mehr auf der Straße sein, alle Kneipen und Restaurants mussten geschlossen sein. Und wenn man auf der Straße erwischt wurde, wurde man nach dem Kriegsrecht bestraft. Das kam bis zum Tod sein. Also es wurde dann die Kontrolle des Stadtkomitees, was man am Vormittag auf den Obermarkt vergeben hat, und Herrn Ehrlich, die Machtinteressen hat, wieder zurückgeholt durch Gewalt der russischen Abteilung.
Die Workshops zum 17. Juni 1953 endeten mit einem positiven Resümee und einem hoffnungsvollen Ausblick auf unser Zusammenleben, wie die Teilnehmende Sabine Christian schildert.
Mir hat das Projekt Zeitzeichen sehr gut gefallen, denn es war mein Einstieg in unsere Demokratie. Ich finde, unsere Demokratie braucht jeden Einzelnen von uns. Und sie braucht mehr Liebe und Glitzer statt Hass und Hetze.
Der Bericht zum 17. Juni 1953 in Görlitz wurde erarbeitet von Matthias Piefko, Sprecher und Leiter des Dialogforums Demokratie der Stiftung IBZ. Tom Quaas, Sprecher der historischen Zeitdokumente. Konzept Gregor Scharf-Schuchert, Vorstandsvorsitzender der Stiftung IBZ. Und Norman Sass, Aktivist für die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigung. Am Projekt beteiligt waren Jana Braun und Bianca Mierich, Stefan Noack, Marina Richter und Martin Koreng, Sebastian Henschel, Nicole Boden und Sabine Christian, Stefan Gröger, Uwe Wolf und Harald Hammer, Matthias Bockhorn, Ralf Donath, Norman Sass, Jana und Ronny Hottrich, Jana Rietzel und Thomas Köhler. Die Stiftung Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal und die Projektbeteiligten bedanken sich herzlich bei der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur für die finanzielle Unterstützung. Für den Beitrag wurden Musik- und Klangkompositionen verwendet von Freesound, der Autorin, Nirvana BFG, Detsky, Yellow Tree und Levance.